Ein kurzes Vorwort zur Backstage-Folge 172. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über Trauma, Krieg und sexuellen Missbrauch, ohne ins Detail zu gehen. Denk daran, dass du diesen Podcast jederzeit unterbrechen kannst. In den Shownotes findest du den Kontakt zur Telefonseelsorge und zum Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Bleib mit deinen Gefühlen nicht alleine. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Lunatic. Lunatic ist in Hamburg und Toulouse zu Hause. Sie ist Sängerin, Produzentin und Performerin im Bereich Rock-Elektro und arbeitet mit internationalen KünstlerInnen zusammen. Diese Podcast-Folge läuft ein bisschen anders ab als sonst. Wir sprechen weniger über Werdegänge und Projekte und mehr über persönliche Themen. Lunatic ist nämlich auch Schauspielerin, Leadership-Coach, Yoga-Lehrerin und systemische Therapeutin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Suche nach den eigenen Wurzeln, den Folgen von Krieg, dem Wunsch nach Selbstfürsorge und der Frage, wie sie all das in ihre Musik einfließen lassen kann. Once upon a time on the other side in the shadows. In the gloomy fog lurking on the corner of no name street. Hiding from the moon, looking for stray innocent soul. To live, you take life, you get by with coldness inside. Hallo Lunatic.
Hallo Leni.
Voll schön, dass du da bist.
Danke dir für die Einladung.
Ein bisschen kennen wir uns ja schon, weil ich mal bei dir in dem Tuesday Music Talk dabei war. Eigentlich mit dir und der Birgit Fischer zusammen, aber Damals gab es irgendwie technische Schwierigkeiten bei Birgit und dann haben nur, in Anführungszeichen, wir beide gesprochen, aber das war total schön für mich. Kann man das sich noch angucken auf Instagram?
Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich hatten wir dir auch angeboten, dass du das auf deine Wall nehmen kannst. Das wundert mich, war das nicht da?
Also, ja, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, muss ich zugeben. Okay. Aber das kann sein, dass es auch da noch zu finden ist.
Normalerweise bleiben unsere Interviews von der Dark Blonde Biggie, also Birgit Fischer und mir, immer auf unserer beiden Walls auf Instagram.
Ja.
Und wir teilen das immer mit unseren Gästen. Also können wir nochmal gucken.
Gut. Jedenfalls ging es dann quasi um mich und jetzt drehen wir das Ganze um, jetzt geht's um dich. Das finde ich sehr schön. Darf ich dir auch Fragen stellen?
Jetzt kommt Rache, die Rache kommt.
Frage Nummer eins. Nein, um Gottes Willen. Aber du hast vorhin schon zu mir gesagt bei der Begrüßung, du bist gerade in Frankreich und wenn ich Sachen über dich lese, dann lese ich auch immer die beiden Städte Hamburg und Toulouse.
Ja. Genau.
Erzähl doch gerne mal, wieso diese beiden Städte. Lebst du tatsächlich in beiden irgendwie parallel?
Ja, ich lebe tatsächlich in beiden. Und wo immer ich arbeite, im Moment tatsächlich sogar im Raum Frankfurt und Frankfurt ganz viel. Aber der Grund, warum ich zwischen Hamburg und Toulouse so gelandet bin, hat ganz viel mit meinem Coaching-Job zu tun, dass ich Leadership-Coachings gebe. Und mein größter Kunde ist sozusagen Airbus. Und Airbus hat ja seine Hauptfilialen sozusagen in Hamburg und in Toulouse, auch in Spanien und auch in England, aber dies ist die Hauptachse. Und dann habe ich irgendwie vor 12 Jahren einen kanadischen Ingenieur kennengelernt, nachdem ich jahrelang immer Witze gemacht habe mit meinen Freundinnen, dass mir überhaupt keine Gefahr ist, wenn ich da coache, weil die so langweilig sind, die Ingenieure. Habe ich dann doch einen Ingenieur abbekommen und mit dem bin ich seit 12 Jahren liiert und da bin ich auch Bonusmama. Also ich habe 2 Mädchen. Die sind jetzt 13 und 15, also waren sehr klein, als ich sie kennengelernt habe. Und dadurch, dass die Mutter eben auch in Toulouse lebt, haben wir nicht so viel Wahl und sind deswegen in meiner Freizeit, bin ich dann doch viel natürlich hier. Aber beruflich und auch künstlerisch und im Herzen immer noch sehr und viel in Hamburg. Im Moment spiele ich aber Krimi-Dinner so ein bisschen zum Überleben, weil der Industrie oder Wirtschaft ist ja so, seit Covid und dann jetzt auch noch die Kriege, ist das alles nicht mehr so stabil wie vorher. Und da bin ich zurück zum Schauspiel auch, was ganz interessant ist.
Wow, du hast schon so viele Themen angerissen, ja. Aber wir wollen ja auch heute so ein bisschen den Fokus auf deine Musik auch legen.
Ja, gerne.
Ich habe von dir gelesen, dass du mit 12 Jahren auf einem AC/DC-Konzert warst. Ja. Und das so ein bisschen der Auslöser dafür war, dass du gesagt hast, so was willst du auch mal machen, Rock und Metal singen.
Ja.
Also erzähl gerne mal, wie ging's für dich los? Hast du dann als Kind schon angefangen, Musik zu machen oder auch zu Schauspielern?
Also als Kind, glaube ich, war erstmal Tanzen dran. Also ich habe sehr lange mit meinem Bruder Standard Latein und Wettkämpfe getanzt. Mhm. Aber eher in diesen eher klassischen lateinamerikanischen und Standard. Fand ich dann aber alles immer ziemlich kitschig auch. Und also richtig mit Singen ist interessant, weil ich bin, glaube ich, eine von, das kennen ja viele, so wo die Familie immer gesagt oder der Bruder ist immer weggelaufen und hat gesagt, wenn ich gesungen habe, dass es furchtbar ist. Also das hat eh ein bisschen länger gedauert, bis
fies.
Ja, richtig fies. Ja, ein bisschen länger gedauert, bis ich mich mit dem Gesang so wirklich, dass es mein Hauptinstrument geworden ist. Mhm. Ich war auch irgendwie oft heiser, hatte aber immer schon eine Stimme, was lustig ist. Mich haben die Erwachsenen immer gekitzelt, weil ich so eine tiefe, raue Stimme hatte. Ne? Und
okay.
Das fanden die immer alles so toll, dass ich so eine tiefe, raue Stimme habe. Und dient mir natürlich im Rockgesang so ein bisschen jetzt auch. Wobei ich immer sage, es ist so, hat so zwei Seiten. Ne? Man verliert die Stimmen leider auch, also ich jedenfalls sehr oft, muss sehr, sehr, sehr aufpassen, wenn ich viele Konzerte oder auch Theater mit Gesang mache. Dann muss ich immer wie so eine Nonne leben, kaum Alkohol, keine Rauchräume, viel Schlaf.
Oh, ja. Von wegen die krassen Rockstars,
ja,
gell?
Genau. Oh je.
Meinst du jetzt, es ist jetzt bei dir speziell so, dass du darauf achten musst, oder liegt das an der Art, wie du singst, also an diesem Rock-Metal?
Ich glaube, ich muss extrem aufpassen, einfach weil ich mein Stimmsitz ist weit hinten, ne? Und deswegen ist die Stimme auch so rauchig. Also, ne, also das ist halt so ein bisschen auch ein Manko, und ich habe halt auch leicht so Knötchen, Ansatz zu Knötchen gehabt. Aber wie es immer so ist, wenn man so ein Leid hat, dann muss man sich auch damit beschäftigen. Und ich habe dadurch natürlich unendlich viele logopädische Stunden gehabt und wahnsinnig viel über Stimmen und Stimmtechnik gelernt, worüber ich jetzt total dankbar bin, ne? Dass ich so,
ja, klar,
da,
ja,
so ein Wissen habe. Ist ja auch spannend, sein Instrument wirklich zu kennen. So. Mhm. Aber es war schon immer so, ich musste halt immer extra aufpassen. Ja. Wobei ich glaube, auch viele Rockmusiker, also ich höre es immer wieder, müssen irgendwie, also es gibt schon die, wo ich immer sage, die sind so wie Kakerlaken, die haben das Glück, die können alles durchmachen. Aber ich habe schon auch oft gehört, dass gerade Sänger doch ein bisschen aufpassen müssen, mehr als andere. Ja.
Ja, ja. Wie würdest du dich denn jetzt selber heute bezeichnen? Bist du Sängerin, bist du Produzentin, Coach, Schauspielerin? Was ist das? Oder sagst du einfach Künstlerin?
Ja, das ist auch so ein bisschen ein schmerzhaftes Thema, weil man mich auch oft nicht so zuordnen kann. Gerade in der Musikszene, ne, kriege ich das immer wieder gespiegelt, ich habe auch gerade ein Coaching bei Rock City zum Glück bekommen von einer Kreativgesellschaft. Und da ging es eben auch darum, gehöre ich eher so in die Kunstwelt hinein oder bin ich eher wirklich Musik, also Rock, und weil ich doch meine Videos sehr immer so, ich mache ja auch Musikvideos, also ich produziere definitiv meine eigene Musik, meine eigenen Musikvideos, habe natürlich Hilfe mit technischen, also und auch ein Multimedia-Artist, mit dem ich schon seit 8 Jahren jetzt zusammenarbeite, der Arnaldo Gonzalez aus, der ist mit meinem besten Freund in Hamburg liiert und ist aber eigentlich aus Venezuela. Und mit dem habe ich sehr viel Videos produziert, die aber eher, wo man eben sagt, so aus dem so Kampnagel-Kunst-Performance-Bereich sind. Und deswegen haben die Leute da so ihre Schwierigkeiten. Deswegen, ich selber mache halt, was ich mache. Und ich mache tatsächlich seit 30 Jahren oder seit 37 Jahren alles parallel und auch alles auf einem so einem Level, wo ich sagen würde, ist jetzt kein Hobby, sondern wirklich drüber. Also es gibt die Regisseurin in mir für Industrieshows auch noch. Das ist das Letzte, was ich dann noch mache.
Meine Güte.
Also die Industrieshows, das kommt, weil ich erst Mode studiert habe, ne, 4 Jahre. Und dann habe ich direkt auf Tanz, Gesang, Schauspiel gewechselt, das zweite Studium, und habe das erste Studium, also dieses Modestudium benutzt, um Geld zu verdienen. Und zwar habe ich Modenschauen choreografiert, also schon mit 23 große Shows produziert und choreografiert. Das ist, glaube ich, auch so, warum man mich später mit so 33 gefragt hat, ob ich auch Leader, also Führungskräfte ausbilden kann, weil ich immer so nicht nur Schauspielerin, also nicht nur gut war mit Körper und Haltung und Psychologie, sondern ich habe es auch immer anwenden müssen als im wirklichen Leben. Und ich glaube, deswswegen ist es damals auch so gewachsen, dass ich zum Glück mit Coachings so mein Geld verdienen konnte, dass ich die Musical-Szene verlassen durfte, wo man so ein Engagement hatte, weißt du, weil mir ging es immer so darum, wirklich eben Rock und Elektro und so ein bisschen zwischen Björk, Metal und Elektro zu machen. Und das war dann eben auch finanziell, weil man es produzieren muss, damals für mich möglich, weil ich eben in der Corporate-Welt diese Regiejobs hatte und diese Coachingsjobs hatte. Und damit war ich sehr frei in meiner Kunst, sage ich mal so, weil ich das produzieren konnte, was ich wollte, ne, weil es selbst bezahlt ist sozusagen.
Ja, ich finde es gerade spannend, weil du deine ganze Rede gerade damit begonnen hast zu sagen, es sei ein schmerzliches Thema, dass du dich nicht richtig einsortieren kannst. Und dann zählst du aber so lauter Sachen aus, wo ich denke, das kannst du auch so krass. Also ist das so, dass man in der Musikbranche ganz dringend seine Schublade finden sollte, um sich besser vermarkten zu können, um sich einsortieren zu können? Ist das wichtig für Veranstalter oder so?
Also es ist tatsächlich, wenn man wirklich auch Geld verdienen möchte damit, also sonst glaube ich, ist es nicht so schlimm. Also, und ich habe ja seit Covid Einbrüche als Coach und Regisseurin, und deswegen war es plötzlich für mich dann doch wichtiger, auch mal zu gucken, ob das eine Möglichkeit wäre, dass ich mit meinen Platten, ich habe mittlerweile 2 LPs, Vinyls produziert und eine EP. Und das ist natürlich so, wenn man den Luxus hat, dass man andere Jobs hat, muss man ja nicht dadurch unbedingt überleben. Also, Und jetzt war es halt spannend, dass ich durch Covid eben doch mal gucken wollte und musste auch. Und damit mich dann auch natürlich auf den Markt bewusst geschmissen habe. Und dann kriegt man natürlich gute und auch schlechte Stimmen mit. Und man lernt natürlich auch wie alle seinen Social-Media-Kram. Und da ist es schon so, dass man gerade, wenn man Superfans haben will, ne, also die irgendwann dir treu auch jedes Mal ein Album abkaufen oder auch zu den Konzerten kommen, was wiederum für die Clubs wichtig ist, ne, weil Clubs nun mal schon auf Social Media gucken, ob da Chancen sind, dass überhaupt Gäste kommen, wenn man nicht bekannt ist. Ne? Also insofern habe ich es immer wieder gehört, dass es zu breit aufgestellt ist bei mir und ich müsste mehr das Genre definieren. So. Und bleibt deswegen weiterhin so ein Thema, ja.
Ist ein Prozess.
Ja. Ja.
Wie kam es denn zu dem Namen Lunatech?
Ja, also das ist auch so ein bisschen, wo ich jetzt im Coaching wieder gehört habe, das ist zu esoterisch. Also,
oh je.
Ja, man kriegt, wie gesagt, so alles Mögliche zu hören. Lunatech ist tatsächlich das zweite Ende Attack kommt von Massive Attack, weil ich bin großer Fan von Massive Attack.
Die kenne ich auch noch.
Ja, genau. Und die haben auch jetzt gerade so ein mega tolles, großes Konzert gemacht mit Aktivismus, also wirklich für Umwelt und auch Antikriege. Ich bin nicht so gerne so politisch. Ich lehne halt Kriege ab. So, und aber die waren sehr klar, egal, ich wollte damit nur sagen, ich habe die Band immer verehrt und mir war auch nie so bewusst, wie sie doch auch sehr stark aktivistisch arbeiten und deswegen auch jetzt im Alter immer noch so präsent sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das Wort kam aus meiner Liebe daher. Und Luna natürlich vom Mond. Und die Geschichte ist so ein bisschen spooky, weil ich mal, das wäre jetzt wahrscheinlich ein Thema für 3 Stunden, aber um es kurz zu machen, Ich habe irgendwann so um 28 angefangen, A, mit Tarotkarten zu arbeiten, B, mich sehr viel mit Meditation und Yoga zu beschäftigen. Also ich bin ja auch, ach, das habe ich auch noch, bin ja auch fortgeschrittener Yoga-Lehrer.
Ja. Ah, das auch. Ja. Okay.
Also weil meine Schauspieltechnik, die ich damals gelernt hatte, war von einer tollen Inderin, Alia Haber. Und die sagte irgendwann zu mir, Barbara, ich kann dir kein Schauspiel mehr beibringen. Ich glaube, du musst, das sage ich ungern, aber du musst eventuell mal Richtung Meditation und sowas gucken. Das war damals dann so, dass ich mich dann so in die Richtung eben entwickelt habe, hatte dann eine Beziehung mit einem Zen-Mönch, also jemand, der selber hochspirituell war, habe durch den wahnsinnig viel gelernt. Und auf dieser ganzen Yoga- und spirituellen Reise kamen dann so Bücher zu mir, wie die Einweihung, also Leute, die so in dem Gefilde ist, kennen solche Bücher wahrscheinlich. Und dann wurde es immer verrückter, dass das Leben mir auch so, als ob es mit mir gesprochen hat. Und ich war dann mal in diesem Film von Robbie Williams, hat mitgespielt in der Hinter dem Horizont. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das war so ein Film, der war nicht sehr erfolgreich, aber es...
Robin Williams,
ja,
ne?
Der Schauspieler, der Schauspieler.
Genau, ja, das ist das mit den vielen Farben, ne? Ja. Wo er irgendwie eintaucht in die Gemälde seiner Frau. Ja.
Genau, und die verlieren ja ihre Kinder und dann wird sie verrückt und er holt sie sozusagen aus ihrem Wahnsinn wieder raus. Und dann stirbt er aber auch und dann geht die ganze Geschichte von seiner Perspektive auf sie und sie bringt sich dann um. Also das ist so ein bisschen diese alten Geschichten, wo man sagt, wenn man sich umbringt, dann kommt man eher so in die Unterwelt und dann geht's.
Ja, schwierig, ja.
Er rettet sie dann und geht in diese Unterwelt und holt sie mit seiner Liebe wieder raus. Und da gab es eben in dieser anderen Welt doch immer den Phönix, den Vogel. Und der Vogel ist das Symbol ja Phönix für Transformation, ne? der zerbrennt und dann steigt er wieder auf. Und damals war ich mit meinem Mann damals in diesem Kinofilm und der fing an zu heulen wie so ein Verrückter. Und ich so, was ist mit dir denn los? Und er meinte, ja, die erinnert mich an dich. Und überhaupt dieser Vogel, der hat mich so berührt. Und dann kommen wir aus dem Kino raus und er ist ein Reisebüro mit einem fetten Schild, handgeschrieben, Phoenix, Arizona, für 600 deutsche Mark war das, glaube ich, damals noch, ja. Also total billig. Und wir beide sind dann gesagt, da fliegen wir hin, das war alles so intensiv war. Und im Flieger bringen die genau eine, weil damals gab es noch nicht so individuelle Filmchen, die man sich aussucht. Es gab so eine große Leinwand immer noch, ne? Und dann brachten die einen Dokumentarfilm über diesen Film mit der Szene des Phönix. Warum wir ihn?
What?
Ja, genau.
Okay.
Richtig spooky. Richtig, also dieses, und das war eine Zeit, wo das bei mir so, immer so heftige, ja, wo man fast nicht mehr sagen kann, man kann sagen, ist Zufall, aber es war schon so krass, dass ich selber manchmal so Gänsehaut kriegte. Und dann sind wir gelandet in Arizona, also in Phoenix, Arizona, und wussten auch nicht wohin und sind dann irgendwie, und da bin ich dann zu so einem Schamanen gegangen oder so jemand, der lesen kann. Und der hat dann zu mir gesagt, kein Wunder, dass ich da wäre. Ich hätte hier schon gelebt und zwar als Medizinfrau. Und mein Name war damals Tochter des Mondes. Und wenn ich meine Tarotkarten wechseln würde von denen, die ich benutze, zu den Tierkarten, die die Indianer benutzt haben, würde ich ganz schnell das alte Wissen, was ich hatte, wiederbekommen. So. Und das war halt so der Boom, der Auslöser, warum ich so eine Verbindung mit dem Mond entwickelt habe, ne? Und dann natürlich auch mit Tieren und Tierkarten und so weiter. Und deswegen war dann irgendwann das Luna eine starke Verbindung zu meiner sehr heftigen spirituellen Entwicklung um 30 Jahre rum. Und er wird aber auch manchmal, wie gesagt, von einigen in der Musikszene entweder als altmodisch oder zu esoterisch und so, ne? Und da muss man sich dann ja immer alles anhören. Und
also jetzt ohne deine Geschichte wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das was mit Spiritualität oder irgendwas zu tun haben könnte, weil Luna ist erstmal nur der Mond, fertig. Also da muss ja jetzt nicht gleich so eine Geschichte hinten dran sein. Also
ja,
um das mal kurz zu entkräftigen, was du da immer so zu hören kriegst.
Sehr gut.
Persönliche Frage, ist das denn für dich immer noch ein ganz wichtiges Thema, was du jetzt alles so beschrieben hast, diese Zeichen um dich rum, Energien und sowas, Yoga, Meditation, oder war das eine Phase für dich?
Also ich spreche es nicht so viel aus und in meinen Konzerten benutze ich es fast gar nicht, weil die Rockszene und so, also ist auch witzigerweise so, ich bin jetzt ja 57, es ist für mich so integriert, dass ich das so natürlich finde, dass ich das jetzt nicht an die Glocke hängen muss oder so.
Ja.
Es ist aber natürlich so, dass ich gerade im Moment, also seit Covid, extremst täglich mein Yoga mache und auch sehr körperliches Yoga, aber auch sehr also sehr Mentaltraining mache. Mhm. Auch gezwungenermaßen, weil ich oft tatsächlich mit Panikattacken zu tun hatte.
Ja.
Also das ist definitiv eine Technik, die ich gerade in den letzten 3-4 Jahren noch verstärkter anwende. Für mich selber jetzt, ne? Gar nicht so sehr als Lehrer. Mhm. Und wenn ich meine Videos mache, dann ist es definitiv so, dass immer, und auch meine Songs, eigentlich immer geboren werden aus was die Umwelt mir spiegelt oder mit mir in mir provoziert. Also jetzt im Moment muss ich leider sehr viel, wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit für Song kreieren, nicht so viel, aber im Moment wird definitiv für mich wieder Krieg, Antikriegsthemen. Mein erstes Album ist, weil ich ja Enkel, also ich bin ja Kriegsenkel, ne? Alle bis 1970 Deutschland geborenen sind ja sozusagen Kriegsenkel. Mhm. Also systemische, therapeutische Ausbildung habe ich ja auch irgendwann gemacht, weil ich so viel Arbeit kriege.
Okay, wie lang wird denn die Liste noch hier? Ihr habt keinen Platz in den Shownotes.
Ja. Ja, aber das sind alles immer, für mich sind es eigentlich nur Vertiefungen von, also ich glaube, der Ursprung war im Grunde genommen, als ich Mode studiert habe, dass ich es halt interessant finde, wie wir manifestieren. Und Symbole, Kleider und auch Symbole sind für mich Formen, wie wir Menschen sprechen, also etwas manifestieren, was vielleicht noch gar nicht da ist auch, ne? Gerade Mode ist ja, man sagt Zeitgeist, also man spürt voraus und nimmt Impulse schon mal wahr und bringt die dann in den Kleiderausdruck, das ist Mode. Und für mich ist es dann irgendwann zu superficial gewesen, also zu oberflächlich, die Modeszene. Mhm. Und deswegen, glaube ich, habe ich so eine Reise dann immer tiefer ins die Psychologie und dann, also Schauspiel war erstmal der Mensch, ne? Also von Mode zum Mensch und dann vom Mensch Richtung Psychologie und dann eben in das Spirituelle war das so eine Reise, die auch nie aufgehört hat. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, alle Videos, alle Songs sind für mich sehr stark immer aus der Symbolwelt, wozu ich aber bei Symbolen eben auch alles nenne, was eine Form hat. Ne, also alles, was sozusagen im Yoga sagen wir ja, dass alles oder auch in der Quantenphysik, dass alles Licht ist und wenn es sich verdichtet und eine Form annimmt, dann ist es halt in der Dualität, also sprich, ne, dann ist es, wo wir drin leben. Wir leben halt nicht im Licht, im Nirvana, sondern in der Dualität, in der Materie. Und solange man eben in der Materie ist, finde ich das eben spannend, das Formen, und dazu gehören für mich auch Menschen und Tiere oder Objekte, dass mich das immer fasziniert hat, dieses Manifestieren, aber auch von Manifestationen inspiriert zu sein, die um mich rum sozusagen erscheinen, wenn man so will.
Wow, ja. Ich würde gerne noch mal kurz zu diesem, was du jetzt nur angerissen hattest, diesem weitergegebenen Trauma kommen, ohne jetzt, dass wir jetzt über Trauma sprechen müssen im Detail, aber das ist auch ein Thema, womit ich mich auch schon viel befasst habe. Meine Großeltern waren Kriegskinder und das heißt, meine Eltern sind die Kriegsenkel, wie du es jetzt auch schon genannt hast, ne? Ich würde mich dann selber als Kriegsurenkel bezeichnen. Also dieses, dass das nicht einfach verschwindet oder dass bloß weil man es nicht selber erlebt hat, dass es nicht mehr da ist, das ist was, womit ich mich auch viel befasst habe in den letzten Jahren. Also auch zu schauen, was wird denn da immer weitergegeben und was ist bis heute immer noch spürbar. Und das Schlimme ist ja auch, es passiert ja jetzt auch gerade wieder auf der Welt. Und bloß weil jetzt in diesem Jahr Krieg ist und vielleicht in 10 Jahren keiner, heißt es nicht, dass der Krieg dann weg ist und so Geschichten.
Ja.
Das war jetzt mal kurz meine Zusammenfassung dazu. Warum ich das gerade nochmal aufgreifen wollte, war, weil ich auch darüber bei dir viel gelesen hatte, dass du dich mit dem Thema befasst und dass es letztlich auch in deine Musik einfließt. Also immer die Frage nach so einem Selbstverständnis und die Suche nach den eigenen Wurzeln. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
Sie haben es in unserem Namen getan. So viele Jahre.
Richtig, genau, also absolut. Und das erste Album, wie gesagt, war das Kriegsalbum, das ich wirklich aus der parallel zu der therapeutischen Ausbildung zur systemischen Therapeutin, da für die, du wirst es wahrscheinlich kennen, aber die, die das hören, beim Systemischen guckt man ja sehr ins erste System, das ist die Ursprungsfamilie. Und davon, das geht man dann aus, dass man von der Ursprungsfamilie dann viel weiterhin trägt, sogar in seine Umwelt, in seine Unternehmen, wie man eben Systeme lebt. Und gerade parallel zu dem Studium hatte ich das erste Album geschrieben. Und ich bin ja dann noch älter als du, also eine Generation davor. Und da, bei uns war es ja noch auch sehr heftig mit dem, und zum Glück auch, natürlich auch auf eine Art, auch das Schuldgefühl und auch, dass die Männer in meinem Alter Kriegsverweigerer waren, also nie wieder Waffen anfassen. Und insofern ist dieses ganze Kriegsthema gerade jetzt für mich auch wieder so heftig anzugucken. Für alle, nehme ich an, aber
ja,
aber für mich ist es gerade so umso schmerzhafter, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass wir so viel gelernt haben. Ach so, was ich sagen wollte, da wegen den Entwurzelungen. So, Entwurzelung zweierlei, weil dadurch, dass ich so aufgewachsen war, hatte ich natürlich keine gesunde Identität mit meiner Kultur. Also es war eher eine Ablehnung Deutschland gegenüber und ich wollte immer weg. Und ich bin schon früh immer wieder im Ausland gewesen, England, Griechenland, USA. Also ich habe viel im Ausland gelebt und war dann natürlich auch immer auf eine Art fremd. So. Mhm. Und das Fremdsein hat natürlich dann auch nochmal andere Auseinandersetzungen mit seiner Herkunft provoziert. Ich habe natürlich den Luxus, dass ich da freiwillig war. Immigranten haben das nicht so. Aber deswegen dieses Thema von Entwurzelung kam von meiner eigenen Widerstand gegen Deutschland. Aber auch natürlich, weil mein Vater kam von der Ostseite, also das waren die, die damals geflüchtet sind, als die Russen kamen. Und die waren ja dann auch nicht so geduldig in Schleswig-Holstein oder die in der Westseite, ne? Das heißt, ich glaube, dass da auch viel Entwurzelung passiert ist. Vielleicht manchmal auch so diese Sehnsucht zu spiritueller Arbeit, das hat man ja als psychologisches Phänomen, glaube ich, auch, dass man sich dann so einen Wegbeamen wünscht, weil man nicht eine wirkliche gute Verankerung kennt oder will oder gelernt hat, so, ne? Wie jetzt Kulturen, die vielleicht stolz auf ihre Kultur sind oder auch es einfacher machen, Familien zu gründen. Also ich habe auch meine längste Beziehung erst jetzt, also seit 12 Jahren. Ich war 47, also vorher habe ich mich als sehr unfähig empfunden für Beziehung. Und viele Frauen von meiner Generation, also Kriegsenkelgeneration, haben, gerade die Akademikerinnen, haben auch keine Kinder mehr bekommen. Also es ist so wissenschaftlich total spannend. Also und wenn dann keine Kinder da sind, keine Familien, dann ist natürlich auch eine Art weniger Verwurzelung als für Menschen, die das gesund für sich haben, so, ja.
Und glaubst du, Musik kann einem das wiedergeben oder zumindest dabei helfen, dass man sowas für sich wiederfindet?
Also, Musik hat so ganz viele Ebenen für mich. Natürlich auf der physikalischen, also auf der physikalischen Ebene finde ich das spannend mit der Schwingung, also dass es eben Singen und Musik Schwingungen sind, die produziert werden. Und deswegen haben wir ja auch in spirituellen Praktiken sehr viel, egal in welchen Religionen, hat man Musik und Teil davon, dass es einen hilft, entweder in Trancen zu kommen, die heilen oder und so weiter. Also dieser ganze rituelle Ansatz, das hast du auch wahrscheinlich gelesen in meiner Biografie, hat mich immer schon interessiert, natürlich auch mit dem Hintergrund dieser Medizinfrau, die ich für mich da ja mit 32 entdeckt hatte. Und ich habe aber immer schon mich sehr von der rhythmischen Seite von Musik angezogen gefühlt, ne? Also Drums und Bass und so weiter, das ist immer so. Jetzt bin ich abgeschweift, du wegen der, ach so, Musik, ob das helfen könnte. Also, einmal so auf dieser rein physikalischen Ebene, glaube ich, ist es gesund und ist ja auch bewiesen, auch mit Gesang, dass Menschen, die singen, oft Heilprozess oder gegen Depressionen, dass das hilft, ne? Also da bin ich vollkommen d'accord. Die Stimme, bei mir war es, ist ja auch Ausdruck von sich selbst, ist ja ganz in einem drin und nicht so wie eine Hand. Eine Hand kannst du irgendwie, wenn du nervös bist, noch irgendwie bedienen. Stimme ist so nah, das ist eben, finde auch gerade beim Singen, ne, dass es schwieriger ist, gut zu singen, also gut, also überhaupt noch Töne zu treffen oder zu singen, ist schwieriger als jetzt zu sprechen, finde ich sogar. Also
Es ist sehr abhängig von kleinsten Körperspannungen.
Ja, genau.
Und das ist, glaube ich, bei, behaupte ich jetzt mal, bei Instrumenten, die man in der Hand hält, einfach nicht ganz so krass.
Genau, das ist genau auch nicht so krass. Und insofern, glaube ich, ist, dass ich eben durch das Singen so einen nahen Ausdruck haben durfte, glaube ich schon, dass meine Musik mich auch heilt. Und das ist natürlich immer auch so, wenn man wirklich Künstler ist, also ich unterscheide so ein bisschen zwischen Designern und Künstlern. Designer habe ich ja auch studiert, ne, muss ich ja auch oft, wenn ich Shows produziere, also so in der Industrie. Der Künstler für mich ist aber jemand, der sich Räume schaffen muss, wo er alleine oder mit Menschen auf jeden Fall, aber geschützte Räume, wo man in so Prozesse geht, wo man auch ein bisschen mehr auf dem Empfangssender ist, also dass man eben Informationen empfängt. Und dadurch, finde ich, ist man als Künstler oft mehr fast gezwungen, tiefer hinzuhorchen auf das Innere. So, jetzt vielleicht nicht jeder Künstler, aber die Art, wie ich produziere, zwingt mich das oft, dass ich mich wegnehme von der Außenwelt, 3-4 Tage fast in meinem Raum sitze und dann eben auch hinhorchen muss, was wir oft als Menschen, glaube ich, machen, ist wir müssen ja so viel erledigen und das bringt einem ja auch, ich glaube, Dopamin oder irgend so eins dieser chemischen, also Abhaklisten sind toll und die Menschen, ne, die lenken sich ab und dieses wirklich so zu sich kommen und mal richtig reinspüren, ist auch nicht immer nur ein schöner Prozess, weil vieles wird ne, abgedeckelt, unter die Tische gekehrt. Und ich finde aber dieser, ne, dieser Auseinandersetzung, und das heißt nicht, dass für mich, das ist keine psychologische Arbeit, da unterscheide ich auch nochmal sehr, weil für mich muss ein Künstler dann schon den Schritt machen, dass er das so verarbeitet, dass er auf der Bühne da wirklich so mit umgehen kann, dass er nicht anderen seinen Scheiß so überstülpt. Ne, dann ist das für mich so Therapietheater auf der Bühne, finde ich ganz gruselig. Also, ne? Also deswegen, ich finde das ist so spannend, ne? Deswegen gehört für mich das dazu, dass ich die Teile fast heilen muss, während ich produziere, damit ich geheilt dann über diese Themen sprechen kann.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Naja, und bei mir war es auch noch so mit Missbrauch, also wegen Stimme. Das habe ich dir jetzt noch nicht, das erzähle ich aber ganz offen der Welt oft, weil ich finde es ein wichtiges Thema. Sowieso, weil Missbrauch ist ja so schwer belastet mit Scham und, also ich weiß es nicht aktiv, außer dass vor 3, wahrscheinlich in der systemischen Arbeit, immer wieder vor 3 was aufkam und meine Stimme nicht umsonst oft wegging oder so heiser wegging, weil es für mich ganz viel damit zu tun hatte, dass es, glaube ich, schon Dinge gab, die man nicht sagen durfte. Also, ne, dieses so. Und ich glaube, dass dieses Singen sozusagen für mich diesen Kanal wieder frei gemacht hat, dass ich eben doch das darf und meine Stimme benutzen darf, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und wie gesagt, ich kann auch gut drüber reden, weil ich bin ja seit 23, habe ich angefangen mit Therapien, jetzt bin ich 57. Ich glaube, ich habe über 30 Jahre an mir selbst gearbeitet mit therapeutischer Hilfe. Deswegen kann ich das auch gut in meinen Songs oder auf der Bühne teilen oder auch was draus machen.
Ja, danke, dass du das teilst, weil ich finde das auch ganz wichtig. Ich arbeite ja für die Theaterpädagogische Werkstatt, die hat ihren Sitz in Osnabrück. Und wir bieten präventive Theaterprogramme in Schulen an. Das bekannteste ist Mein Körper gehört mir gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Und wir bringen den Kindern schon ganz früh eben bei, das heißt ganz früh für dritte und vierte Klasse, dass sie ihren Gefühlen eben vertrauen sollen, dürfen, dass sie Grenzen aufzeigen dürfen.
Ja, siehst du.
Und dass sie sich, wenn irgendwas sein sollte, sich auch Hilfe suchen können bei jemandem und geben denen eben auch die Möglichkeiten mit, sich Hilfe zu suchen, damit es gar nicht erst hoffentlich zu einer Situation kommt oder wenn es schon zu einer kam, dass sie eben, ja, dass ihnen geholfen werden kann.
Ja, und das Wichtige ist tatsächlich, was du so schön sagst, dass sie da, man verliert halt das Vertrauen auf seine Gefühle und dann das Abgrenzen wird ja dann ein großes Drama. Also, und das finde ich ja super, dass ihr das schon so früh macht, weil
Da geht es nicht um Frühsexualisierung, sondern es geht darum, dass wir den Kindern auch einfach Wörter geben für das, was ihnen da passiert, damit sie sich jemandem anvertrauen können, damit sie Hilfe bekommen können und ihnen das einfach nicht weiter passiert.
Ach, super,
Und wir kämpfen da auch vor allem gegen eine große Scham bei den Betroffenen, aber eben auch bei denen, wo sich die Kinder dann anvertrauen. Da wissen dann die Erwachsenen auch oft nicht, was zur Hölle mache ich denn jetzt, ne? Oder nein, das kann ich mir nicht vorstellen, bei uns gibt's sowas nicht.
Ja,
ja, leider halt doch. Und deswegen, also bei mir rennst du offene Türen ein, wenn du sagst, wir müssen darüber reden. Ja, ich rede da auch immer drüber, werde allerdings jetzt auch vor diese Folge einen kleinen Disclaimer schalten, dass wir darüber jetzt gesprochen haben.
Ja,
und setze vielleicht auch ein, zwei Links in die Shownotes, dass man sich da auch informieren kann, falls das jetzt irgendwas bei jemandem
ganz
anstößt
wichtig.
Oder so. Genau, redet drüber.
Und es ist total, weil also es ist so, gerade wenn man auch so einen Prozess, also damals mit 23 hatte ich den angefangen, dass ich den Verdacht eben bei mir hatte, weil ich konnte nicht abgrenzen, wirklich nicht. Mhm. Und also ich konnte auch der Welt nicht sagen, was ich will und was ich nicht. Also das war ganz schwer für mich, ne? Und ich war in vielen Beziehungen, die wirklich ungesund waren, wo ich gedacht habe, ich muss da drin sein. Und das ist irgendwie so, dass ich dann diesen Prozess dankbarerweise mit 23 angefangen habe. Und es ist aber so, weil bei mir das eben wahrscheinlich schon frühkindlich war, dass ich dann immer auch so damals, das war dann auch die erste Zeit, wo dann so viele Leute zur Therapie gingen und dann dachte ich, oh, das ist Mode und alle Psychologen reden mir das ein, weil das Problem ist, man wird ja so hilflos, weil man denkt, jetzt, ich kann das nicht erinnern wirklich, aber ich verhalte mich so im Leben, das war ganz klar.
Ja, ja.
Ne? Also alle Symptome, die ich hatte, waren super deutlich und ungesund. Mhm. Und aber ich hatte ja eben keine wirkliche Erinnerung, außer dass ich schon weiß, dass mein Vater nicht gerade der Normalste war zum Beispiel, ne? Oder meinen Großeltern. Mhm. Aber lange Rede, kurzer Sinn, erst mit 33, 10 Jahre Therapie, habe ich dann meine Mutter mal angesprochen. Und da war das eben für mich total krass, weil sie sagte, ja, sie weiß, dass ihr Großvater, also ihr Stiefvater, sie missbraucht hat. Und wir waren jeden Sommer bei dem. Und für mich war das eben damals so, dieses eben, dann war es auch gut, also es hört sich jetzt doof an, aber für mich war das schon gut, dass es irgendwie greifbar wurde und nicht so, weißt du, nicht so.
Und nicht so ein komisches, ich bin komisch, ne?
Ich bin falsch, genau.
Ja, sondern nein, das war so passiert und dafür kannst du ja auch nichts, ja. Okay, aber lassen wir das Thema jetzt mal so, wie es ist. Also ich würde gerne noch ein bisschen über deine Musik auch sprechen und speziell auch nochmal fragen, weil ich das auch tatsächlich noch nicht ganz verstanden habe. Bist du Solokünstlerin / arbeitest du auch alleine oder arbeitest du nur mit anderen zusammen? Weil du machst ja viel, so Kollaborationen und sowas, auch mit deinen Videos und so. Erzähl gerne mal.
Wahrscheinlich ist das ein bisschen daraus entstanden, das Drama, was viele kennen, eine feste Band zu haben, wenn man nicht mehr im Schulalter ist, wo man vielleicht 10 Jahre in der Klasse zusammen ist, war immer das Drama, wie kriege ich eine Band, die ich permanent haben kann. Und das war so irgendwann so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, ich will nicht abhängig sein mit meiner Kunst von anderen so. Und deswegen bin ich für mich schon definitiv Solo-Artist, weil ich auch immer wieder der Anfang von Songs und Videos ist oft eine lange Phase, wo ich alleine arbeite. Und diese vorbereiteten Videosequenzen oder manchmal Textfragmente bringe ich dann oft in Beziehung, weil ich alleine noch nicht produzieren kann. Also ich habe die Zeit einfach nicht und ich würde super gerne können, dass man eben mit Ableton und so selbst, aber ich glaube, in diesem Leben wird das nichts mehr. Und ich habe auch gemerkt, es ist eigentlich schön, abhängig zu sein von anderen, weil dann ist ja auch ein Austausch da und man muss sich auf andere einlassen, was für mich wiederum ja auch Friedensarbeit ist. Ne? Also man kann ja immer so leicht sagen, ach ja, Friede wollen wir in der Welt, aber richtig ins Einsgemachte kommt es ja immer, wenn man wirklich mit zusammen kreieren muss oder eine Welt kreieren muss. Ne? So. Und deswegen habe ich gemerkt, dass ich das so wahnsinnig wichtig finde, kollaborieren. Und deswegen habe ich verschiedenste Projekte, die eben teilweise, so zum Beispiel in Frankreich hatte ich jetzt eine Band, die habe ich 5 Jahre, da hat jetzt der Gitarrist gesagt, er will aufhören. Dann habe ich eine zweite Band, die fängt jetzt gerade an. Und dann ist es für mich auch okay, dann ist das abgeschlossen. Da habe ich ein Album produziert, habe viele Shows gespielt und dann lässt man die immer wehmütig los. Aber dann bin ich mit meinem Namen, weil das waren die Elephant Memories und ich habe dann immer schon gesagt, wenn wir Marketing anfangen, es muss meiner mit drin sein, weil ich sonst, ne, weil wegen Social Media und wegen...
Also Lunatech and Elephant Memories, yes. Und wenn du jetzt nicht dabei bist, ist es nur Elephant Memories.
Richtig.
Aber du... Ja. Genau, aber die können dann immer noch existieren.
Sie können und sie gab es auch schon vorher und ich kann auch allein existieren, weil wir haben eben jetzt den Fall, dass sich die Band ganz auflöst und ich hätte dann ja schon wieder 6 Jahre meines Social-Media-Arbeit, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, wären schon wieder weg, ne? Also insofern ist es so, dass mir das ganz wichtig war, dass ich den Begriff Lunatag weiterpflege und eben ich dann zum Glück irgendwann dachte, ja, das ist aber eben auch, was mich reizt, die Kollaboration. Und die kann mit einem Menschen sein, die kann mit vielen Menschen sein. Das ist dann immer abhängig wieder vom, was ich vorhin sagte. Ich bin sehr jemand, der mit seinem Leben arbeitet, also was um mich rum ist. Und wenn ich dann Leute sehe, die mich inspirieren, so wie Biggie zum Beispiel, ne, Dark Blonde, das ist auch so ein Geschenk der Götter, dass wir dann diesen Lumina-Song im Real World Studio zusammen gemacht haben. Das war eben, das ist so organisch entstanden, ne? Und dann gibt's eben plötzlich sowas in der Welt wie diesen Song, der eben von uns beiden ist. Vielleicht machen wir auch nochmal mehr, aber es ist eine Form, wo man nicht sich zwingen muss. Also, dieses Kollaborieren finde ich eben so angenehm, weil man auch keinen Zwang auf jemand ausüben muss, ne, dass man da ja, aber es ist manchmal
dass
eben
dass man schwer. Angestellte hat, so meinst du, ne,
ja,
wo man
oder
dann sagt, jetzt komm mal mit hier, wir müssen jetzt Konzert spielen, ja.
Ja, oder ja. Wir sind ja alle Menschen, wir verändern uns und die Ziele, die was man dann will, verändert sich und ich mag eben, dass man diese Freiheit, also ich mag auch Commitment, ich bin sehr, sehr empfindlich, wenn Leute mir was versprechen und dann nicht halten. Also da bin ich schon, ne, für die Zeit, die man miteinander ausmacht oder das Projekt, was man ausmacht, da bin ich schon sehr einfordernd sogar. Also fast sehr, habe ich gemerkt, sehr deutsch.
Bist du auch sehr pünktlich, ja?
Genau, pünktlich und pragmatisch. Pünktlich, ja. Und ne, und ich bin ja mit der französischen Band oft angeeckt, so weil ich denen zu pushy war, so, ne? Also es war schon, schon lustig, so weil, ne? Also ich bin schon tolerant, aber wie gesagt, für bestimmte Projekte oder so, da bin ich dann, es muss auch funktionieren, hab ich gemerkt, dass wir Deutschen eben auch bekannt dafür sind, dass wir pragmatisch und umsetzen. Und ich finde es mittlerweile auch schön, also dass ich auch Sachen gut finde an Deutschland, ne? So.
Ja, es ist nicht
oder
alles
Deutschland.
Schlecht hier.
Nee, genau, total.
Nein, wir super, sind ja eigentlich auch sehr privilegiert hier. Also
ja.
Muss man ja auch immer mal
und
wieder
selbst
sagen.
Die ganzen, man sagt immer die ganzen schlimmen AfD, also die ganzen schlimmen rassistischen Themen. Also wenn man im Ausland gelebt hat, muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam, war ich angenehm überrascht, dass wir doch sehr viel mehr, also angenehmst überrascht, dass im Alltagsleben ich oft mehr Respekt und Verständnis erfahren habe, wenn ich zurückkam, als in vielen anderen Ländern.
Oha, ich habe jetzt gerade sehr die Augenbrauen hochgezogen, als du erzählt hast.
Ich habe es gesehen.
Naja, ich hätte es halt negativer ausgedrückt und gesagt, es ist halt leider gerade überall so, ne? Es ist ja gerade ein Trend überall, der nach rechts rutscht.
Ja,
aber
leider.
Ich glaube, das Thema machen wir jetzt nicht auch noch auf.
Nee.
Nein. Bei schlechter Laune.
Ja, genau. Obwohl es echt so brennt ist im Moment, ich weiß. Also.
Ja, es brennt so viel, es ist furchtbar. Ja. Ich würde gerne noch kurz den Werbeblock einschieben, nämlich, man kann ja sehr viel Musik von dir auch hören. Es gibt EPs, es gibt ein Album, es gibt jede Menge Musikvideos von dir anzuschauen und deswegen würde ich alle Links von dir, die ich so finden kann, mal in die Shownotes setzen. Du hast eine Webseite, lunatech.com, Instagram, Facebook, Bandcamp habe ich entdeckt und eben auf YouTube die Videos, also gerne mal reinschauen.
Und da darf ich da was ganz Wichtiges anschließen?
Ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig. Also ich suche immer Menschen, die mit mir zusammen, also ich habe jetzt schon für Ärzte ohne Grenzen öfter Konzerte gemacht und es ist so eine meiner ausgewählten Gesellschaften, wie sagt man nochmal auf Deutsch, NGOs, also eine von den NGOs, die ich...
Auf Deutsch NGO.
Mhm. Auch, ne?
Ja. So ungefähr.
Ich spreche jeden Tag 3 Sprachen, manchmal habe ich dann echt so... Also auf jeden Fall Ärzte ohne Grenzen, die unterstütze ich schon sehr lange. Und ich bin immer sehr interessiert an Menschen, also jetzt Unternehmen oder Events, die sozusagen Lust hätten, da was zu stemmen. Dann sage ich immer, komme ich sehr gerne und zumindest mein Beitrag ist dann komplett umsonst, dass wir Gelder für die einsammeln, für die Ärzte ohne Grenzen und gerade jetzt wegen den Kriegen umso mehr. Genau, das wäre mir noch wichtig, wenn wir schon Werbung machen, dann gleich für die mit.
Ja, meldet euch. Gut.
Genau.
Hast du denn ein aktuelles Projekt, Song, hast du einen Auftritt geplant? Willst du noch auf was hinweisen, was teasern?
Ja, also so ein bisschen, wie gesagt, die traurige Nachricht ist, dass ich mit den Elefanten anscheinend jetzt erstmal nicht mehr auftrete. Dafür ist eine neue Kombination Schlagzeug, Bass und Stimme und Elektro am Start. Die Band heißt Collide und ist mit einem marokkanischen Schlagzeuger, einem französischen Bassisten und mir. Und wir sind aber jetzt erst bei den zweiten Demos. Also wir haben 3 Demos erst fertig. Aber das wäre einfach so das Neueste, dass ihr neugierig bleiben könnt, weil was Neues am Gebären ist. Und ansonsten arbeite ich noch, ich habe eine Trilogie gemacht, 3 Videos mit dem Arnaldo González. Und da suche ich aber gerade eine Galerie, weil wir wollen die 3 Videos in einer großen Galerie projizieren. Und die Videos sind so ein bisschen zu Thema, wenn Kinder nicht gewollt sind, also ungeboren, also wenn man schon als Ungeborenes im Mutterleib sozusagen nicht erwünscht war. Also das ist so eine Thematik in den Videos.
Oh, wer ist das?
Phoenix, mein Hund. Die heißt natürlich auch Phoenix.
Ich wollte gerade sagen, natürlich heißt dein Hund Phoenix.
Ja.
Sehr schön. Ja, hallo, das ist ja schön, dass der sich auch noch zu Wort meldet.
Genau.
Genau. Nee, sehr schön. Wow, eine Galerie, das finde ich auch ein spannendes Projekt.
Ja.
So was Ähnliches, da durfte ich auch mal mitmachen. Da bin ich mit Loopstation aufgetreten. Das war eine ganz tolle
schön.
Vernissage mit Bildern, gemalten Bildern, Collagen, Video, Musik. Da war irgendwie alles dabei. Und davon erzähle ich immer so gerne, weil ich das so ein tolles Projekt fand, ja.
Und du hast mit der Loopstation gesungen und gespielt.
Ich habe die Bilder so ein bisschen vertont.
Ach,
also
toll.
Die Künstlerin hatte mir erzählt, wie es zu den Bildern kam, die sie gemalt hat. Und ich habe sie dann vertont, diese Geschichten.
Ach, wie schön.
Und dann für die Leute, die da kamen zur Vernissage, habe ich mich dann zu den Bildern gestellt und die dann das dann halt performt live.
Das war auch
ziemlich cool.
Ja, richtig schön.
Ja, dann würde ich jetzt doch einfach mal meine letzte Frage anschließen, die ich immer stelle zum Schluss.
Ach, du hast auch so eine magische Frage.
Ja. Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, glaube ich, gerade im Moment Weltfrieden.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste. Also das ist so unerträglich im Moment anzugucken und so unnötig, dass ich wirklich ganz klar sagen kann, ich wünsche mir Weltfrieden und andere Wege miteinander umzugehen. Und wir haben sowieso nur den Planeten Erde zusammen und endlich diese Grenzen, dieses Grenzdenken wegzubekommen, würde ich mir so sehr wünschen.
Ja, dem schließe ich mich an. Wow, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass
Danke
du so
dir,
einen Einblick in eine unglaubliche Tiefe auch gegeben hast. Also es waren so viele Themen, über die wir jetzt jeweils noch mal eine Stunde hätten reden können. Vielleicht kannst du ja irgendwann noch mal zu Gast kommen, dann
ja, du zu uns,
raus. Genau, ich komme auch noch mal vorbei. Nee, war genau. Echt toll. Also ich, für mich ist das auch einfach immer ganz toll, einfach mal zu schauen, wie andere ticken, ja, wie es bei anderen funktioniert, mit was die sich beschäftigen, und das fand ich sehr, sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank.
Und dank dir auch, Leni, dass du sowas machst wie Podcast. Ich finde es ja auch so, ich weiß, es ist ja sehr viel Arbeit und Investition an Zeit und Energie, also toll, dass du das machst. Es ist ja, wie sonst können wir uns vernetzen, sonst können wir uns hörbar machen, ne? Insofern, danke, dass du das machst auch, ja.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Das war Backstage Folge 172 mit Lunatec. Ihr findet in den Shownotes einige Links zu ihrer Musik. Auf ihrem Instagram-Kanal findet ihr auch den Tuesday Music Talk, bei dem ich zu Gast sein durfte und den wir ganz am Anfang erwähnt hatten. Ansonsten abonniert gerne diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Und dann hören wir uns hoffentlich schon ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Touch the sky.